Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit dafür drauf geht. Warum?
Der Klassiker ist dann die Gefriertruhe, oder? Wo dann der Autoschlüssel liegt.
Heißt es, ich bin dümmer.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Und wir sprechen in diesem Podcast ja oft darüber, wie wir ein bisschen fitter und ein bisschen gesünder und ein bisschen trainierter werden können.
Und heute geht es um einen ganz anderen Bereich unseres Körpers. Heute geht es nicht um stärkere Muskeln oder schnellere Beine, sondern wir reden über einen ganz anderen Bereich unseres Körpers. Nämlich es geht um unser Gedächtnis. Und das kann man auch mit einigen Tricks, einigen kleinen Änderungen im Lebenswandel, im Lebensstil, kann man das auch ein bisschen fitter machen. Und damit wir herausfinden, wie das funktioniert, haben wir uns heute Barbara Plack eingeladen. Sie ist Humanbiologin und Autorin und sie forscht aktuell am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health in Bozen. Im Jänner ist ihr Buch Smart bis zum Sarg, gesundes Gehirn, starkes Gedächtnis erschienen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich hätte gleich eine Frage. Ich habe nämlich heute geschlagene 25 Minuten meine Handys, plural, weil Privathandy und Diensthandy gesucht. Und ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit von mir dafür drauf geht. Warum?
Ja, weil wir alle unser Gehirn in der Hinsicht überschätzen, dass wir glauben, dass es super gut ist im Multitasken. Und eigentlich ist es gar nicht so gut darin, Dinge gleichzeitig zu erledigen, sondern es muss tatsächlich die Dinge nacheinander erledigen. Aber in unserem Alltag machen wir halt eben ganz, ganz viel gleichzeitig. Ich mache da auch immer mit meinen Studierenden und mit den Leuten, die zu meinen Vorträgen kommen, ein kleines Experiment. Das kann man auch zu Hause machen. Man nimmt sich einfach das nächstbeste Buch, liest darin einen Absatz und das ist ganz einfach, was zu lesen. Das können wir alle, das ist simpel. Und im nächsten Absatz zählt man dann alle Vokale, A, E, U. Und auch super simple Aufgabe, kann man super schnell erledigen. Und im nächsten Absatz probiert man dann beides gleichzeitig zu lesen und die Vokale zu zählen und schon klappt's nicht mehr. Weil auch bei zwei super simplen Aufgaben, die man bewusst erledigen muss, kann unser Gehirn da schon nicht mehr wirklich Schritt halten und muss sie nacheinander erledigen, weil es eben in diesen Cognitive Overload reinkommt. Und wenn jetzt Sie da heute Vormittag schon diese Podcast-Folge vorbereitet haben, vielleicht noch irgendwie dran gedacht haben, ich muss noch Hafermilch einkaufen, mit einem Ohr noch, was weiß ich, mit dem Partner, mit der Partnerin gesprochen habe.
Oh ja, guter Punkt.
Und so weiter. Genau. Sie haben also in einer komplexen Umwelt wahnsinnig viele Sachen zu machen und dann priorisiert unser Gehirn und sagt, na gut, okay, dass ich das Handy jetzt ausnahmsweise da mal ins Regal vom Buch lege, wo ich eigentlich nie was reinlege, das merke ich mir jetzt gar nicht, ist gar nicht so wichtig, weil die Aufmerksamkeit erstens nicht drauf war und zweitens, weil es einfach durch die Gleichzeitigkeit priorisieren muss und dann fällt das Handy oder der Autoschlüssel, Klassiker, oder der Hausschlüssel schon mal durch den Rost.
Ich habe es dann tatsächlich in meinem Toilettbeutel gefunden, der auf der Waschmaschine lag, den ich seit 2 Wochen versuche auszuräumen, aber es immer wieder vergessen habe.
Ja, ist nicht der Klassiker?
Ja, das ist der Klassiker.
Der Klassiker ist dann die Gefriertruhe, oder? Wo dann der Autoschlüssel liegt.
Ja, oder wo auch immer, Toilettenbeutel, Gefriertruhe. Und das ist eigentlich auch gar nicht bedenklich, weil das ist völlig normal. Wir müssen ja auch immer daran denken, dass das Vergessen ist ja auch ein zentrales Talent unseres Gedächtnisses. Wenn wir uns alles merken würden, dann wären wir nicht mehr imstande zu leben. Also wenn wir uns jetzt heute die Farben aller Autos gemerkt hätten, die wir gesehen haben auf dem Weg zur Arbeit, dann hätten wir jetzt schon genug für den Tag. Also wir müssen ja auch Dinge vergessen und wir müssen sie vor allem auch priorisieren, weil, wie gesagt, unser Gedächtnis ist nicht gut in der Gleichzeitigkeit, wobei ich da auch nochmal sagen muss, vor allem, wenn es zwei bewusste, explizite Sachen sind, auch wenn sie sehr simpel sind. Weil wir können zum Beispiel nebenbei Radfahren und uns mit jemandem unterhalten, das geht schon. Und das Radfahren ist ja auch eine Gedächtnisleistung, also auch das Reden, auch das Sitzen, also auch das alles sind Gedächtnisleistungen. Und an die müssen wir nicht mehr bewusst denken. Und wenn wir nicht bewusst daran denken müssen, dann können wir das auch kombinieren mit etwas, woran wir noch eben bewusst denken müssen. Aber sobald wir zwei Dinge haben, die eben explizit eingespeichert werden müssen, dann wird es schwieriger.
Wie viel Vergessen ist jetzt normal und wann muss man sich Sorgen machen? Ich nenne ein Beispiel von einer Freundin.
Diese Freundin,
die wir erwähnen wir öfters. Wir hatten vor einigen Tagen eine große Firmenfeier mit ganz vielen Gästen. Und ich habe das erste Mal bemerkt, ich brüste mich immer damit, dass ich alle Leute erkenne. Ich kenne immer alle, mich kennt niemand. Und ich habe einige Leute gesehen und war so, die kenne ich doch, aber es fällt mir gerade nicht ein. Und ich habe es dann drauf geschoben, dass ich einfach von den Reizen völlig überflutet war, weil es war laut, es war so viel los, so viele Leute. Oder muss ich, oder diese Freundin, sich Sorgen machen?
Also ich würde mal sagen, dass diese Freundin sich absolut keine Sorgen machen muss, weil es eigentlich völlig normal ist, dass wir Leute nicht erkennen, dass wir alltägliche Dinge verlegen, dass wir auch mal Wortfindungsstörungen haben. Das gehört dazu. Es ist ja auch wirklich eine riesige Menge an Dingen, die wir uns merken, weil das Gedächtnis ist ja nicht nur ein Faktenwissen. Also ich speichere ja nicht nur ab, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist und dass ich 2004 irgendwie die Schulmeisterschaft in Leichtathletik gewonnen habe, sondern alles andere ja auch. Habe ich nicht, es war nur ein Beispiel. Also eine Freundin hat die damals gewonnen, nicht ich. Also unser Gedächtnis ist ja ganz umfassend oder auch zum Beispiel emotionale Qualitäten, die speichere ich ja auch durch das Gedächtnis ab. Also wenn ihr heute ganz gut gelaunt in dieses Gespräch mit mir gestartet seid und jetzt irgendwie vielleicht ist sich jemand von euch nicht so gut fühlt, dann kann das daran sein, dass mein Pullover eine von euch an die Mathelehrerin, die ihr nicht mochtet, erinnert zum Beispiel. Und das Gedächtnis stellt dann diese Erinnerung in Form von einer emotionalen Qualität zur Verfügung. Also unser Gedächtnis ist ja wahnsinnig umfassend und leistet super viel. Und wir sind trotzdem immer schnell mal so ein bisschen beleidigt und sagen, was habe ich denn für ein schlechtes Gedächtnis, weil ich den Autoschlüssel vergessen habe, das Handy in die Toilettentasche gelegt habe oder diese Person nicht erkannt habe. Aber effektiv ist das alleine noch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das gehört dazu. Schwierig wird es dann, wenn es wirklich täglich und über lange Zeit passiert, dass wir Dinge plötzlich auch nicht mehr können, die wir immer konnten. Eben das Gedächtnis ist ja auch mehr als Faktenwissen. Also wenn ich plötzlich die Waschmaschine nicht mehr einschalten kann oder wenn ich Dinge eben nicht mehr kann, die ich immer sehr gut erledigen konnte. Jetzt ist gerade bei uns hier Steuererklärung zu machen. Wenn ich die Steuererklärung nicht machen kann, dann ist es nicht bedenklich, weil ich konnte das noch nie. Aber wenn es mein Steuerberater plötzlich nicht mehr kann oder Schwierigkeiten hat, dann wäre das schon mal nachzukontrollieren, was da los ist. Aber ansonsten, wie gesagt, vergessen gehört dazu. Und wir müssen auch alle ein bisschen gnädiger sein mit unserem Gedächtnis, weil unser Gedächtnis ist ein wahnsinnig empfindliches Tierchen. Das ist nicht so ein statisches Talent. Das haben wir jeden Tag auf Abruf zu 100% hier bereit, sondern es ist empfindlich und es reagiert darauf, wie viel wir geschlafen haben, ob wir gerade Liebeskummer haben, ob wir Stress bei der Arbeit haben, ob wir uns ausreichend bewegt haben, ob wir mal wieder irgendwie 10 Stunden Doom gescrollt haben auf Insta und jetzt das halbe Hirn frittiert haben. Darauf reagiert es und unsere Gedächtnisleistung ist dann entweder schlechter oder eben ganz okay.
Wie kommt es dann trotzdem, dass wir manchmal wie aus dem Nichts was vergessen, das wir eigentlich immer wussten? Mir ist das mal mit meinem PIN-Code passiert. Ich bin auf einmal im Geschäft gestanden und mir ist und ist mein PIN-Code nicht mehr eingefallen.
Ja, also man muss vielleicht ganz kurz nochmal ausholen und sich fragen, wie werden denn Erinnerungen gebildet? Erinnerungen werden tatsächlich gebildet, indem sich Nervenzellen zusammenschließen. Also das kann man so ein bisschen wie eine Handreichung zwischen Nervenzellen verstehen. Also wenn wir jetzt, ich habe vorhin gesagt, Rom ist die Hauptstadt von Italien, wenn wir das zum ersten Mal gehört haben, zum Beispiel in der Schule, dann mussten wir zuerst den Thalamus und den Hippocampus überreden, dass das wichtig genug ist, dass man das auch abspeichert. Und dann haben sich ganz zögerlich ein paar Nervenzellen die Synapsen, also nicht die Hände, sondern die Synapsen gereicht und haben diese Information abgespeichert. Zunächst war diese Verbindung aber noch ganz instabil und schwach. Und wenn wir das nie abgerufen hätten, dann wäre sie auch wieder verschwunden. Dadurch aber, dass wir sie dann immer wieder abgerufen haben oder eben verfestigt haben mit anderen Ideen, zum Beispiel waren wir mal in Rom oder wir wissen über das Kolosseum Bescheid, wird sie immer stärker, dann wird sie recht stabil. Dann können wir sie meistens relativ schnell innerhalb von Millisekunden abrufen. Aber manchmal haben wir einfach keinen Zugriff darauf. Und das liegt dann wiederum an unterschiedlichen Gründen. Zum einen kann es sein, dass es eben eine inzwischen schon implizite Erinnerung geworden ist, an die man nicht mehr so denken muss, wie den PIN. Und plötzlich, wenn man bewusst daran denkt, dann wird es sogar schwieriger, die wieder abzurufen, weil man dann diese Abfolgen plötzlich bewusst denken muss, an die man eigentlich ansonsten nicht mehr gedacht hat und dann auch schnell mal so ein bisschen in Stress kommt, Angst kriegt. Unter Cortisol funktioniert unser Hippocampus ganz, ganz schlecht. Dann funktioniert es noch schlechter. Und manchmal ist einfach eine Erinnerung nicht abrufbar, weil dieses Nervenzellenmuster nicht aktivierbar ist. Und manchmal ist es dann ja ein paar Tage später, ein paar Wochen später, die Information da und man hat sie gar nicht gesucht. Und in dem Moment fehlt einfach der Zugang dazu. Es gibt da unterschiedliche Erklärungsmodelle, also neben diesen ganzen Umweltbedingungen, also ich bin gestresst, ich denke ganz bewusst daran und plötzlich ist es dann schwieriger abrufbar. Es ist aber auch noch nicht 100% geklärt, warum plötzlich Dinge einfach in dem Moment nicht abrufbar sind. Aber auch das ist, muss man sagen, normal.
Da ist mir aufgefallen, ich habe vor kurzem einer Bekannten, die noch nie Ski gefahren ist, versucht Skifahren beizubringen und ich selber fahre Ski, seit ich denken kann.
Tirolerin.
Also jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ich komme überall runter und als ich dann versucht habe, ihr das zu erklären und bewusst darauf geachtet habe, was ich eigentlich mache, hatte ich das Gefühl, ich kann auf einmal selber nicht mehr Ski fahren.
Ganz genau. Das ist so ein typisches Merkmal für diese impliziten Gedächtnisinhalte. Wir können die eigentlich schwer erklären, weil wir die einfach eingespeichert haben als Muster bereits, und an das Aktivieren dieser Nervenzellen oder an das Abrufen dieses Inhaltes, dieser Tätigkeit dann auch nicht mehr bewusst denken müssen. Und es ist dann auch ganz schwierig, das zu beschreiben. Auch das Sprechen zum Beispiel, jemand zu erklären, wie man das R oder das O formt oder wie man ein Wort ausspricht. Wenn wir das bewusst machen, das ist eigentlich ganz schön schwierig.
Was kann man denn jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, ableiten? Wie lernt man denn neue Dinge besser? Das heißt, man soll schauen, dass man möglichst viele Verknüpfungen herstellt. Also soll man sich jetzt zum Beispiel, um sich zu merken, dass Rom eben die Hauptstadt von Italien ist, eine nette Geschichte dazu ausdenken? Oder wie funktioniert das denn dann am besten?
Also zunächst muss man vielleicht noch sagen, dass es ja bestimmte Dinge gibt, die merken wir uns super leicht, da müssen wir uns überhaupt nicht bemühen. Das ist uns ja alle schon mal aufgefallen. Und das sind meistens Dinge, die bestimmte Features, die bestimmte Merkmale erfüllen. Und das ist zum Beispiel, dass sie einen emotional ansprechen, dass sie einen persönlichen Bezug haben, dass sie aber auch überraschend und neu sind und dass es eben eine relevante Information ist, die wir auch wirklich brauchen, die wir auch wissen wollen und wo wir eine hohe Motivation haben, das zu erinnern. Jetzt wissen wir aber alle aus der Schule, dass zum Beispiel der Zauberlehrling diese Features alle nicht erfüllt hat. Das hat unser Hippocampus nicht zunächst als super relevant eingeschätzt. Es hat uns jetzt wahrscheinlich emotional nicht so angesprochen, auch die binomische Formel nicht. Da hatten wir jetzt eher keinen persönlichen Bezug dazu. Und trotzdem hat es ja geklappt, dass wir es uns merken konnten. Und das liegt daran, dass wir natürlich auch das faulste, das zäheste Hippocampus-Seepferdchen überreden können, etwas abzuspeichern, indem wir den Stimulus immer und immer wieder präsentieren. Also eine Sache, die wir alle aus der Schule kennen, ist sicherlich wiederholen in zeitlichen Abständen. Das macht Sinn, einfach weil durch dieses ständige Reaktivieren von diesen noch sehr instabilen, schwachen Nervenzellverbänden die ganze Information stabiler wird. Dann das, was Sie schon gerade gesagt haben, ist ganz wichtig, wenn ich eben einen persönlichen Bezug dazu habe, wenn ich es vielleicht mit Informationen assoziiere, die mich dann tatsächlich doch interessieren, dann klappt das auch viel, viel besser. Und natürlich ist es auch wichtig, dass ich Eselsbrücken baue. Es klingt immer so dumm und die Leute denken sich, na, ich muss mir das einfach so merken. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht dumm. Das ist sehr schlau, Eselsbrücken zu nutzen, weil es nämlich sich das assoziative Talent unseres Gedächtnisses eben zunutze macht und schwierige Inhalte mit leichten verbindet. Wenn ich zum Beispiel das Zahlenschloss habe, das ist einfach nur eine abstrakte Zahlenkombination, das ist schwierig zu merken. Aber wenn ich mein Geburtsdatum oder das Hochzeitsdatum einspeichere, dann ist das viel leichter, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Und natürlich auch ansonsten gilt zu sagen, wenn ich viele Informationen mir merken muss, dann ist immer gut, wenn ich die so chunke, also so in kleinen Paketen zusammenschnüre, aufteile. Und dann kann ich mir auch beispielsweise einen Vortrag besser merken.
Warum haben eigentlich manche Menschen von Natur aus ein so viel besseres Gedächtnis als andere? Also so als Beispiel, mein Mann merkt sich jetzt nicht exakte Daten, aber Zeitstrahlen in meinem Empfinden total gut. Also der kann mir sagen, ach ja, stimmt, damals im April 2011 war ich mit der Schule in Italien auf Ausflug und da haben XY was miteinander gehabt. Und ich bin so, warum weißt du das noch? Und ich weiß im Vergleich nicht einmal mehr, ob was jetzt in diesem Jahrzehnt passiert ist.
Also prinzipiell ist schon dazu zu sagen, dass unsere Gedächtnisleistung, unsere Gehirnleistung, unsere Intelligenz bis zu einem gewissen Grad natürlich auch immer genetische Prädisposition ist. Also wir haben unterschiedliche Talente.
Heißt das, ich bin dümmer?
Nein, ich dachte, das kommt jetzt.
Ich kenne euch beide und nein.
Nein, das heißt aber wahrscheinlich, dass Sie einfach Talente irgendwo anders haben, kognitive Talente. Intelligenz ist ja ein super umfassendes Konstrukt. Das ist ja nicht das, was wir abtesten, wenn wir Intelligenztest machen und schauen, wie viel können sich diese Menschen jetzt Wörter merken, wie gut sind die in Mathematik. Intelligenz ist ja ein umfassendes Konstrukt. Das ist auch emotionale Intelligenz, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und manche Menschen, also alle Menschen, haben unterschiedliche Talente und die sind natürlich immer auch genetisch prädispositioniert. Das heißt, wir kommen alle auf die Welt mit so bestimmten Talenten, die wir haben, aber es ist ja immer diese Diskussion Nature-Nurture, also was ist jetzt eben genetisch bedingt, was macht dann die ganze Sozialisation, die ganze Entwicklung mit uns. Und ganz, ganz wichtig ist bei Gedächtnisleistungen zu sagen, inzwischen weiß man das auch sehr genau, dass es vor allem natürlich auch die Lebensstilfaktoren sind, die darauf einwirken, die Umweltfaktoren, und die sind maßgeblich. Das heißt, im Gehirn sage ich ja immer, use it or lose it, benutze es oder verliere es. Also Intelligenz ist natürlich etwas, Gedächtnisleistung ist etwas, was sehr fluides, also das ist ja wie gesagt nichts Statisches, das kann ich schon auch trainieren. Wobei eben einige natürlich schon so bessere Fähigkeiten in bestimmten Bereichen haben. Wobei man jetzt in diesem Fall auch noch sagen muss, dass sich ihr Mann zum Beispiel genau merkt, dass er in Rom war oder wann er das war. Das hat natürlich auch vielleicht damit zu tun, dass er diese Erinnerungen einfach anders bewertet als sie. Sie waren vielleicht auch mal irgendwo, aber das ist vielleicht für sie gar nicht so wichtig gewesen, würden das gerne wieder abrufen. Dafür sind sie in anderen Dingen, die können sie abrufen. Da weiß er überhaupt nicht mal mehr, dass es überhaupt jemals stattgefunden hat. Also das ist schon auch sehr individuell.
Eben, Antonia, du kannst die Popkulturphänomene der letzten 10 Jahre sofort abrufen. Also keine Sorge, würde ich sagen.
Das stimmt.
Das kann der Ehemann sicher nicht. Und ansonsten möchte ich vielleicht noch dazu sagen, weil das ganz, ganz wichtig ist, und darum geht es ja auch im Buch, dass eben genetisch nichts so festgeschrieben ist, also nur das Wenigste, dass wir nichts mehr machen können. Also gerade, wenn wir von Demenzen sprechen, ist auch immer die große Angst da. Ist es genetisch bedingt? Ist es nicht genetisch bedingt? Und da muss man wirklich ganz klar sagen, der Großteil aller Demenzerkrankungen ist nicht monogenetisch. Das heißt, ich werde nicht damit geboren, weil ich das autosomal dominant in die Wiege gelegt bekomme. Und dann ist auch wurscht, wie viel ich Yoga mache und Chiasamen esse und wie viel ich stressfrei versuche, irgendwie meinen Alltag zu gestalten. Ich bekomme es auf jeden Fall trotzdem. Der Großteil, wirklich, und da reden wir über 95% aller Alzheimer-Erkrankungen, sind eine Mischung zwischen Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren und genetischer Prädisposition. Gerade bei Alzheimer ist es ganz bekannt, der ApoE-Gen, das ist als Risikofaktor für Alzheimer bekannt, also vor allem das ApoE4-Gen, also diese Variante des Gens, die ist mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko verbunden. Aber das bedeutet nicht, dass man es bekommt, wenn man mit den Lebensstilfaktoren positiv drauf einwirkt. Das heißt, ich kann das super viel modulieren. Und das weiß man ja auch inzwischen. Die Gene sind ja nicht dazu da, dass ich jetzt mit braunen Haaren und braunen Augen geliefert worden bin. Die sind ja immer aktiv. Die sind jeden Tag, auch jetzt gerade, ständig aktiv. Die brauche ich ja. Und die brauche ich auch für meine Gedächtnisleistung und für meine Gehirngesundheit. Und ich kann entscheiden durch meinen Lebensstil, was diese Gene produzieren, wie die eingeschaltet oder ausgeschaltet werden, und habe da eigentlich schon auch recht viel Spielraum. DemenzforscherInnen schätzen zwischen bis zu 60% aller Demenzerkrankungen sind auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen. Mhm. Und das ist doch dann auch eine gute Nachricht, weil es bedeutet, wir sind nicht völlig ohnmächtig und können nichts tun. Es gibt auch schon wirklich viel, was wir tun können. Und das versuche ich ja eben auch in meinem Buch ein bisschen zusammenzufassen. Hat mich auch zum Teil selbst überrascht, wie viel es inzwischen ist, wie viele stabile Befunde wir haben, was man alles machen kann.
Und das heißt ganz konkret, was kann man als junger Mensch heute schon machen, damit man später ein gesundes Gedächtnis hat?
Oder auch als ein bisschen älterer Mensch.
Genau.
Ich finde das super, dass ihr das jetzt so aufteilt in ältere und jüngere Menschen, weil das Problem, das ich mit dem Buch ein bisschen habe, ist ja, dass sich vor allem immer ältere Personen angesprochen fühlen, weil man ja immer nur sich dann erst um etwas kümmert, wenn es plötzlich Thema wird im Leben. Und das ist sowieso das Problem in der präventiven Medizin, dass man halt, solange alles gut läuft, nichts macht und dann plötzlich das Problem da und dann muss man schnell noch was machen. Aber mein Buch wäre eigentlich nicht nur ein Buch für ältere Menschen, sondern für alle Menschen mit dem Gehirn, weil das Gehirn in unterschiedlichen Lebensphasen ja auch sehr unterschiedlich arbeitet und bereits eigentlich ab Ende 20 nimmt bereits schon die Reaktionsfähigkeit ab. Dafür nehmen andere Dinge zu. Also man hat schon auch dann bestimmte intelligente, kognitive Phänomene, in denen man deutlich besser wird. Aber wichtig ist, dass eigentlich das Gehirn zu jeder Zeit etwas ist, auf das wir achten müssen. Also es ist ein bisschen, eigentlich ist es so eine Unart von uns geworden, dass wir zwar darauf schauen, dass wir abnehmen, dass unser Herz gesund ist, aber dass wir auf das Gehirn, obwohl wir das permanent benutzen und das auch wirklich sehr wichtig ist, total wenig achten und uns denken, ja gut, aber erst wenn ich dann irgendwann älter bin, brauche ich das. Das ist nicht der Fall. Also wir müssen wirklich immer auf unser Gehirn achten, auch wenn wir jung sind. Und um auf die Frage jetzt einzugehen, ich kriege, seit ich das Buch rausgebracht habe, ganz oft die Frage, ja, was ist denn jetzt der Gedächtnistipp, den wir alle umsetzen müssen, weil das ist das Wichtigste. Und darauf muss man sagen, es gibt nicht den Tipp für alle, sondern es gibt immer nur den Tipp für diese eine Person, weil die halt gerade Baustellen in ihrem Leben hat, die sicherlich ganz besonders zu ackern sind. Also vielleicht schlafe ich super schlecht, aber ernähre mich gut. Oder vielleicht ernähre ich mich gut, aber mache überhaupt keine Bewegung. Vielleicht habe ich furchtbaren Stress immer, aber habe eigentlich ganz gute soziale Kontakte. Also je nachdem wird es dann im Buch sicherlich auch ein anderes Kapitel sein, das ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich ganz pauschal jetzt mir ein junges Leben hernehme, was Sie gefragt haben, was junge Menschen tun können. Ich glaube, bei jungen Menschen ist sicher wichtig ausreichend Schlaf und Stressmanagement, aber natürlich auch körperliche Aktivität und soziale Kontakte, die nicht nur jetzt über das Handy stattfinden. Da haben wir auch ganz, ganz viele Langzeitstudien zu all diesen Themen inzwischen, die aufzeigen, wie wichtig es schon ist, in jungen Jahren darauf Wert zu legen.
Bewegung finde ich einen guten Punkt. Mir ist persönlich aufgefallen, ganz oft, wenn ich laufen gehe, höre ich mir dabei Podcasts an. Manchmal sind es unsere eigenen, über die ich nochmal drüber hören muss. Oder andere Infopodcasts. Und mir kommt vor, was ich beim Laufen höre, merke ich mir ganz besonders gut. Vielleicht auch nochmal besser, als wenn ich es jetzt zu Hause auf der Couch oder neben dem Abspielen höre.
Ja, das ist tatsächlich so. Also körperliche Aktivität, die aktiviert unser Gehirn aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen wird natürlich ganz viel Sauerstoff in Stübchen gepumpt und das ist wichtig für unsere Nervenzellen zum Funktionieren natürlich. Daneben werden aber auch Wachstumsfaktoren ausgeschüttet. Das kann man wirklich auf zellulärer Ebene beobachten. Also wenn man sich bewegt, dann wird da was verändert, da passiert was im Gehirn. Und diese Wachstumsfaktoren, die sind super wichtig für die Nervenzellen und für die Synapsen, damit sie sich eben verbinden können, damit sie eben sich Dinge besser abspeichern können, damit sich diese Engramme bilden können. Und deswegen ist Bewegung ganz wichtig. Neben Wachstumsfaktoren und Sauerstoff, das eben einerseits diese Nervenzellen schützt, andererseits oxidativen Stress und aber auch Entzündungen zurückführt, ist auch noch Stickstoffmonoxid ganz wichtig. Und wenn jetzt die HörerInnen sagen, wie Moment, man das doch dreckige Zeug, das von meinem Diesel rauskommt, ja, das stimmt tatsächlich. Es wird aber auch ein bisschen im Hirn ausgedünstet immer. Und das ist ein ganz super cooles Gas, weil es nämlich einige gute Sachen macht. Da hat man auch eine ganz tolle Studie gemacht mit Ratten zum Beispiel, die man 4 Wochen täglich auf dem Laufband laufen lässt. Und dann sieht man, dass in deren Hirn natürlich mehr Stickstoffmonoxid produziert wird. Und die können sich dann auch besser räumlich orientieren und im Labyrinth zurechtfinden als ihre Rattenkollegen, die man eben nicht hat laufen lassen. Und wenn man in Mäuse in 3 Gruppen aufteilt, eine Gruppe darf laufen auf dem Laufrad, eine muss laufen, eine darf nichts machen und dann blockiert man deren mittlere Hirnarterie und fügt denen einen Schlaganfall zu. Und danach guckt man in der Hirne rein, dann sieht man, dass die Mäuse, die sich freiwillig oder gezwungen bewegt haben, erstens glimpflicher davon gekommen sind, also weniger Gewebsschaden haben und sich auch schneller erholen. Also Bewegung ist wirklich zentral für die Erinnerungsbildung und auch, was Sie ja schon gerade beobachtet haben, während Sie gehen, ist es manchmal leichter zu denken, ist eigentlich auch inzwischen schon evidenzbasiert klar. Deswegen eigentlich sollten wir die Meetings nicht immer im Sitzen in unserem Raum, in einem langweiligen, ermüdenden Raum machen, sondern eigentlich sind Spaziergang-Meetings und Spazier-Brainstormings ganz, ganz sinnvoll.
Ich bin ja schon lange für eine Podcast-Aufnahme im Gehen. Die Technik spielt noch nicht ganz mit, aber das wäre doch super.
Machen die nächste Folge mit Ihnen dann gerne beim Spazieren in Bozen.
Ja, das können wir machen. Dann ist zu überlegen, ob wir aber aerob oder anaerob spazieren gehen, weil es könnte dann für die HörerInnen so ein bisschen anstrengend werden beim Zuhören. Aber vielleicht noch, um kurz darauf einzugehen, weil das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor, welche Bewegung tut denn eigentlich gut fürs Gehirn? Das wird ganz oft gefragt auch. Also im Prinzip ist jede Bewegung gut. Also Hauptsache, man bewegt sich. Aber es gibt, wenn man genauer hinschaut, so ein bisschen Unterschied zwischen der aeroben und der anaeroben Bewegung. Aerobe Bewegung ist die, wo man eben uns noch halbwegs gut hören würde beim Gehen, wenn wir die Podcast-Aufnahme machen würden, weil es diese moderate Bewegung ist, so Ausdauersport, also Joggen, Spazieren, Langlaufen, wo man sich theoretisch noch mit einem imaginären oder effektiven Sportsfreund oder Sportsfreundin unterhalten können würde. Und diese Aktivität, diese aerobe Aktivität, wo wir genügend Sauerstoff noch haben und die lange ausführen können, die ist besonders gut für das Gedächtnis. Und da wird eben empfohlen, dass man 150 bis 300 Minuten von einer solchen aeroben Bewegung pro Woche macht, aber eben auch ab und zu diese anaerobe, also dieses Krafttraining, wo man dann echt mal sich super ausbaut und auch mal wirklich mit niemandem reden könnte, weil man High-Intensity-Training macht und dann echt mal außer Atem ist. Wenn man das 2-mal die Woche noch dazu macht, dann wäre man halt super Streber, gut unterwegs im Sinne von Sport fürs Gehirn.
Gibt es auch irgendwelche Hacks? Also gesunde Ernährung ist uns, glaube ich, eh allen klar. Mhm. Aber gibt es da irgendwelche, ein Superfood, auf das man besonders den Fokus legen sollte, wenn man aufs Gedächtnis Acht geben will?
Also was Ernährung und Gehirn angeht, da sind wir aktuell sicherlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen in der Forschung. Aber da gibt es super spannende Forschung. Es gibt nämlich eine Sache, die unser Gehirn und unser Bauch komplett unterscheidet und eine Sache, die sie gemeinsam haben. Die Sache, die sie gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass auch unser Bauch Nervenzellen hat. Also diese gleichen besonderen Zellen, die wir im Gehirn haben, finden wir auch im Bauch als im enterischen Nervensystem. Und das andere, was sie komplett unterschiedlich haben, ist die Tatsache, dass wir in unserem Bauch, dass es da nur so wimmelt von Bakterien, von Pilzen und alles zusammen, dieses Gedümmel nennt man Mikrobiom. Und diese beiden Dinge, also dieses Nervenzellgeflecht und dieses Mikrobiom, da hat man sich jetzt schon länger die Frage gestellt, hat das einen Einfluss auf unsere Gehirngesundheit? Kommt ja auch vor allem daher, weil man festgestellt hat, dass Menschen, die eine Depression haben, eine andere Stuhlzusammensetzung haben als Menschen, die eben keine Depression haben. Und analog hat man sich dann auch gefragt, ja, haben denn Menschen, die eine Demenz haben, auch eine andere Zusammensetzung von Mikrobiom, also von diesem Stuhl, von ihrem Stuhl, als Menschen, die keine haben. Und da hat man erste Untersuchungen gemacht und hat gesehen, es gibt tatsächlich auch Unterschiede. Aber wie gesagt, da muss man sicherlich noch rausfinden, wie sehr der Bauch unser Gehirn jetzt in der Entwicklung von Erkrankungen beeinflusst. Da wird man sicherlich noch in den nächsten Jahren viel rausfinden. Inzwischen gibt es aber schon, und das ist die gute Nachricht, das sogenannte MINT-Ernährungsmodell. Das wurde 2015 von einer amerikanischen Wissenschaftlerin entwickelt. Und in diesem Ernährungsmodell geht es so ein bisschen darum, dass man vor allem die sogenannte mediterrane Ernährung wiederfindet, also ganz viele ungesättigte Fettsäuren, pflanzliche Ernährung, wenig Fleisch, kein Alkohol und so weiter. Und dass sich das sogar, wenn man sich an dieses Modell hält, mit 7,5 Jahren jüngeres Gedächtnis sozusagen zu Buche schlägt, als im Vergleich zu denen, die sich nicht daran gehalten haben. Also das habe ich kompliziert ausgedrückt. Aber Leute, die sich nach diesem Modell ernährt haben, waren im Schnitt 7,5 Jahre schlauer sozusagen als Menschen, die sich nicht nach diesem Modell ernährt haben. Und das Modell ist aber ein bisschen kompliziert, wenn man sich das anschaut. Also so und so viele Nüsse, so und so viel Beeren pro Woche sollten auf den Teller kommen. Und da ist natürlich die Praktikabilität schon wieder eine große Frage. Die stelle ich mir auch im Buch. Und man kann aber auch so ein bisschen alltagstaugliche Tipps herausziehen und sieht, dass wenn man schon nur ein bisschen davon umsetzen kann, einen großen Effekt hat. Und das ist sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache.
Was sind denn auf der anderen Seite so die schlimmsten Dinge, die wir unserem Gedächtnis, unserem Gehirn da antun können? Sie haben Alkohol schon angesprochen.
Doomscrolling.
Doomscrolling. Mhm. 2 Staffeln Desperate Housewives am Stück.
Ja, es gibt ganz viele schlechte Dinge, muss man leider sagen. Aber ich glaube, so aus meiner Erfahrung raus, was die Leute immer unterschätzen, ist, wie schlecht unser Gedächtnis wirklich unter Stress und mit Schlafmangel funktioniert. Es gibt da auch eine nette Studie, gerade was den Stress angeht. Wenn man möchte, dass sich Menschen 32 Wörter merken, das ist jetzt nicht ganz simpel, aber es geht auch. Und dann eine Gruppe präsentiert man die Wörter und lässt die Wörter einfach so lernen. Und der anderen Gruppe hält man die Hand ins Eiswasser, während sie lernen. Und dann steht noch daneben so ein Studienleiter, der sie total genervt anguckt. Dann können diese Leute am nächsten Tag signifikant schlechter die Wörter erinnern und wissen deutlich weniger als die, die eben nicht gestresst wurden. Und ich meine, die Hand in Eiswasser heben und da guckt einer ein bisschen blöd. Das ist jetzt noch ein sehr moderater Stress im Vergleich zu unserer toxischen Beziehung, zu unserem nervigen Arbeitgeber, zu den Kindern, die mal wieder überall Stress machen. Also schon allein unter ganz, ganz wenig Stress funktioniert unser Gehirn nicht mehr so gut, wie es könnte. Das wird immer unterschätzt. Und ich meine, wir leben in einer permanent gestressten Umwelt. Es gehört irgendwie dazu, dass wir uns alle abhetzen. Aber das macht es wirklich schwer, unserem Gehirn so gut Schritt zu halten und auch so leistungsfähig zu sein. Und das andere ist natürlich der Schlafmangel. Einer der Schlafforscher, der bekanntesten Schlafforscher, Matthew Walker, beziffert die Verblödung unter Anführungszeichen durch Schlafmangel auf 40%. Also ein unausgeschlafenes Gehirn ist 40% langsamer, dümmer, schlechter im Problemlösen, in der Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter, als ein ausgeschlafenes Gehirn. Außerdem hat man bei Männern, die man zum Beispiel eine Nacht lang nicht hat schlafen lassen und dann Liquor entnommen hat, also die Hirnflüssigkeit, hat man darin dann mehrere von diesen Amyloid-Beta-Plaques gefunden. Das sind diese Ablagerungen, die wir auch in Alzheimer-Gehirnen finden, als bei Männern, die durchgeschlafen haben. Freut man sich natürlich als Mutti mit kleinen Kindern, weil man ist ja permanent wach die ganze Nacht, wie ich heute zum Beispiel, 3-Jährige hat eine Bauchgrippe. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, na, wie können wir als Gesellschaft es schaffen, beispielsweise Care-Arbeit besser aufzuteilen, Frauen mehr zu entlassen. Und wir wissen, dass es auch deutliche gesundheitliche Probleme gibt durch Pflegearbeit, durch Nachtschichten, wenn ich dann am Tag natürlich dann der Lohnarbeit nachgehen muss, weil ja nur das eine anerkannte Arbeit ist und die unentgeltliche private und Care-Arbeit es nicht ist. Also da tun sich natürlich auch sehr viele sozialpolitische Themen auf. Aber ich würde jetzt mal sagen, ganz schlecht ist wirklich neben, Sie haben es schon gesagt, eben neurotoxischen Substanzen wie Alkohol und so weiter, ist Schlafmangel und chronischer Stress wirklich ein Problem. Wobei man auch sagen muss, auch das Nicht-Einstellen von Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, aber auch eine Depression, das sind alles Risikofaktoren, um später mal eine Demenz zu entwickeln. Und deswegen müssen diese Erkrankungen wirklich eingestellt und erkannt werden. Und wir sehen auch, dass das immer öfter gelingt. Und deswegen, das ist auch vielleicht die gute Nachricht, das heißt ja immer, ach Gott, die Demenz, das nimmt immer nur zu. Ja, stimmt natürlich, weil wir auch alle älter werden. Aber wenn man sich so die altersstratifizierten Daten, also so ganz genau die Altersgruppen ansieht, dann sieht man, dass es in einigen Gruppen gleich bleibt und sogar so ein bisschen Abwärtstrend ist in einigen Regionen, weil diese Erkrankungen früher erkannt werden. Also zum Beispiel Bluthochdruck. Und natürlich hat das einen ganz großen Einfluss auf Demenzen, weil in den meisten Demenzen auch eine vaskuläre Komponente betroffen ist, also auch Gefäße betroffen sind.
Sehr interessant. Und jetzt gibt es ja Apps oder auch ganz viele Bücher, in denen so versprochen wird, Gedächtnistraining. Bringt sowas etwas oder wie schaut es da mit der Studienlage aus?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, man kann schon kurzzeitig eine Fähigkeit verbessern oder eine Aufgabe immer besser lösen, wenn man die immer wieder macht natürlich. Also wenn ich jetzt mir eine App runterlade und dann immer wieder das Gleiche mache, dann werde ich in dieser App sicherlich auch besser werden. Das Problem mit diesen Gedächtnistrainings ist aber, dass ich diese kognitive Fähigkeit meistens nicht gut oder gar nicht auf den Alltag übertragen kann. Also es bringt mir eigentlich nicht wirklich was für den Alltag. Und was ganz klar zu sagen ist, ich habe in meinem Alltag super viele Möglichkeiten, mein Gedächtnis zu trainieren, es gesund zu halten. Ich brauche wirklich kein Gedächtnistraining dazu. Also durch die Abwechslung, durch Herausforderungen, indem ich diese kognitive Reserve, auf das können wir gleich noch eingehen, entwickle, indem ich unterschiedliche Dinge mache, indem ich weiterhin auch nach der Pensionierung sozial aktiv bleibe und auch kognitiv aktiv bleibe, mache ich eigentlich schon genug.
Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich besser im Memory spielen werde, weil ich mir dadurch nicht besser merke, wo mein Schlüssel geblieben ist, runtergebrochen.
Ja, das kann man so sagen, runtergebrochen. Wahrscheinlich merkt man sich deswegen nicht besser, wo der Schlüssel liegt, weil das einfach ganz andere kognitive Kompetenzen sind, die angesprochen werden müssen. In dem Fall ist es Aufmerksamkeit, die der zentrale Faktor ist, dass ich mir merke, wo mein Schlüssel ist. Und das merke ich mir jetzt nicht unbedingt besser, wenn ich auf einer App Memory spiele. Allerdings muss man auch sagen, wenn ich mit meinen Enkelkindern Memory spiele, dann habe ich wieder etwas für meine soziale Interaktion getan, habe wieder auch diese ganze zwischenmenschliche Beziehung, die ich da habe, die mir gut tut, meinem Gedächtnis. Also das ist zum Beispiel, zusammen spielen ist natürlich schon etwas, was auf Dauer sehr gut tut, weil es eben hilft, auch diese kognitive Reserve aufzubauen.
Jetzt haben Sie ja vorhin die kognitive Reserve erwähnt. Was ist denn das genau?
Das ist das Kapitel, das in meinem Buch mit Ich lese, bis ich verwese überschrieben ist. Und das ist ein ganz, ganz tolles und ganz positives Kapitel. Weil die kognitive Reserve, das ist im Prinzip so etwas wie die Speisekammer in unserem Gehirn. Und wenn dann irgendwann der Winter kommt, und der Winter wird für uns alle kommen in Form von Alter, in Form von Erkrankungen, dann ist man einfach besser gewappnet und kann Schäden länger kompensieren, wenn die Speisekammer voll ist. Und das kann man ganz gut erklären, indem wir ganz kurz vielleicht zurückreisen in die 80er Jahre, und zwar zu zwei Demenzforschern. Einer von denen hat nämlich postmortem in Hirne reingeguckt von Leuten und festgestellt, huch, die haben ja voll Ablagerungen, die haben ja voll vaskuläre Schäden. Und das Interessante war, dass diese Menschen aber Zeit ihres Lebens keine Alzheimer, keine Demenz hatten, keine Symptome hatten. Und ungefähr zur gleichen Zeit hat die Nonnenstudie, wohl eine der bekanntesten Studien in der Demenzforschung, begonnen. Da hat man Nonnen über lange Zeit begleitet, Intelligenztests, Gedächtnistests gemacht und auch postmortem dann ihre Gehirne angeschaut. Und da hat man dasselbe rausgefunden, hat man reingeguckt und gesehen, oh mein Gott, viele von denen haben eigentlich Ablagerungen, haben eigentlich eine Demenz, aber waren Zeit ihres Lebens nie krank. Und das liegt daran, dass diese Personen es geschafft haben, eine ganz hohe kognitive Reserve aufzubauen. Also ganz, ganz viele von diesen Nervenzellen zu verbinden, ganz viele Erinnerungen, Informationen, kognitive Inhalte in ihren Gehirn einzuspeisen. Und das haben sie gemacht, indem sie arbeitstätig waren, indem sie auch nach der Pensionierung weiterhin in der Gemeinschaft tätig waren, gerade die Nonnen. Sie haben auch ganz viel Ehrenamt gemacht. Es gibt auch eine schöne Studie, dass Menschen, die 100 Stunden oder mehr Ehrenamt pro Jahr machen, ein geringeres Risiko für unterschiedliche altersassoziierte Erkrankungen haben. Also diese Menschen sind einfach kognitiv immer aktiv geblieben. Nochmal, use it or lose it, dieses Prinzip. Je mehr ich aufbauen kann, desto besser bin ich dann gewappnet, wenn eine Erkrankung kommt. Und diese kognitive Reserve, die kann ich eben durch ganz, ganz viele Dinge aufbauen. Sicherlich durch Tanzen, durch Musik, durch Lesen, durch Schachspielen, durch Memory-Spielen mit den Enkelkindern. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die wirklich gute Nachricht ist, dass wir inzwischen ganz, ganz viel Evidenz haben, dass wenn wir das Gehirn wirklich benutzen, auch ganz gut oder zu ganz großen Teilen vor schwerwiegenden Erkrankungen einfach besser geschützt sind.
Ich bin ja immer froh, wenn wir bei Besser Leben keine neuen To-Dos in Sachen Selbstoptimierung auf unsere Listen hinzufügen müssen. Könnte man also sagen, wenn wir diese Dinge tun, über die wir bei Besser Leben eh so oft sprechen, nämlich uns bewegen und uns gut ernähren und soziale Kontakte haben und das Handy mal weglegen, dann brauchen wir uns um unser Gedächtnis eigentlich nicht doch Sorgen machen und noch irgendwelche anderen To-Dos aufbürden.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese ganzen guten Lebensstilfaktoren einen absolut und 100% positiven Einfluss auf unsere Gedächtnisleistung haben. Natürlich ist es trotzdem so, dass wir uns oft Sorgen machen um das Gedächtnis, und klar kann man das auch mal abklären lassen, wenn man wirklich auf lange Sicht und auf Dauer immer wieder was vergisst. Aber man kann ganz klar sagen, all das, was ihr eh besprecht in euren Podcast-Folgen und all das, was wir auch irgendwie schon wissen, weil es gut tut, auch noch mit ein paar neueren Informationen, die man in meinem Buch findet, da kann man sagen, ist man wirklich gewappnet und tut das Bestmöglichste für sein Gehirn.
Sehr spannend. Sowas mag ich gern. Wir nehmen uns keine neue Arbeit mit nach Hause. Gefällt mir gut.
Naja, weiß ich jetzt nicht. Moment mal. Ne? Also wir müssen noch sagen, jetzt sind wir nicht alle Kapitel durchgegangen in meinem Buch. Und man muss auch sagen, am Ende von jedem Kapitel gibt es so ein paar alltagstaugliche Tipps für jeden und für jeder, die man umsetzen kann. Ich glaube, da sind schon wahrscheinlich einige neue Dinge dabei. Es geht aber nicht um die Selbstoptimierung und eine Gesundheitsdiktatur, eine private aufzubauen. Es ist wirklich so, mit einigen wenigen Dingen hat man schon einen großen Effekt. Und das lässt sich wirklich statistisch rausrechnen. Aber einige neue Dinge werden schon dabei sein. Also das
müssen Sie jetzt natürlich sagen. Na, es ist auf jeden Fall, das kann ich sagen, das Buch ist wirklich toll und sehr unterhaltsam auch geschrieben. Also ich habe es sehr gern gelesen. Große Empfehlung. Jetzt am Schluss habe ich mir gedacht, können wir ja eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern so ein kleines Gedächtnistraining mitgeben, damit die Folge besser hängen bleibt. Was wären denn da die Tipps? Ist es jetzt am gescheitesten, am Ende dieser Folge die Oma anzurufen und ihr die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der Folge zu berichten? Oder wie merkt man sich den Inhalt jetzt wirklich am besten?
Das wäre ganz bestimmt eine ganz, ganz super gute Strategie, indem man mit anderen nochmal darüber spricht, indem man die wichtigsten Informationen nochmal weitergibt oder vielleicht auch aufschreibt. Dann natürlich merkt man sich das auf jeden Fall. Oder man beginnt einfach schon morgen mit der Umsetzung. Dann hat man gleich mal praktisch was gemacht und dann braucht es ungefähr 66 Tage im Schnitt, bis es einer Tätigkeit eine Gewohnheit wird. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ja, 150 Minuten Bewegung schaffe ich und ich beginne, dann habe ich wahrscheinlich in ja knapp 3 Monaten das so verinnerlicht und eine so gute neuronale Vernetzung draus gemacht in meinem Gehirn, dass es nicht mehr so schwierig ist, täglich den inneren Schweinehund zu überreden, laufen zu gehen oder spazieren zu gehen. Und wenn man gleich praktisch mal was umsetzt, dann hilft das sicher auch.
Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitgenommen und zum Glück kann man es ja auch alles nochmal nachlesen, wenn das eigene Gedächtnis doch noch nicht so gut funktioniert. Barbara Plack, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns das alles so ausführlich zu erklären.
Ja, danke, sag ich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und wenn ihr Tipps habt dafür, wie man das Gehirn irgendwie besser macht, das Gedächtnis trainiert oder auch sonst Themenvorschläge für uns, dann freuen wir uns über E-Mails an besserleben@derstandard.at.
Nicht vergessen, wir freuen uns immer über 5-Sterne-Bewertungen und nette Kommentare. Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth.
Ciao.
Baba.